Viele Menschen sehnen sich nach einem Glauben, der mehr ist als fromme Worte, der das Dunkel in ihrem Inneren erhält, unsichtbare Fesseln sprengt und zerbrochene Leben wiederherstellt. Wenn wir das Wirken Jesu im Markus-Evangelium betrachten, entdecken wir nicht nur einzelne Wundergeschichten, sondern eine durchgehende Linie. Der Herr dient als demütiger Sklave Gottes, der sich tief zu verlorenen, gebundenen und verunreinigten Menschen herabneigt. Sein Evangelium ist kein bloßes Angebot von Informationen, sondern ein kraftvoller Dienst, der Herzen erleuchtet, Menschen aus der Macht Satans befreit, ihre krankhafte Lebenssituation heilt und selbst tiefste Unreinheit reinigt. Die Wahrheit lehrt und Licht in die Finsternis bringt. Wenn Markus berichtet, dass Jesus nach Galiläa kommt und das Evangelium Gottes predigt, öffnet sich eine tiefe Linie der Offenbarung. Der Sklavenerlöser sucht nicht zuerst die religiöse Hochkultur Jerusalems auf, sondern betritt bewusst jenes Gebiet, das die Propheten als Land der Finsternis beschrieben hatten. Gerade dort, wo Unwissenheit über Gott, religiöse Routine und heidnischer Einfluss ineinander fließen, ertönt seine Stimme. Es heißt, und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Dieser schlichte Satz trägt ein Geheimnis: Gottes Antwort auf die Finsternis der Welt ist nicht zuerst ein Gericht, sondern eine Verkündigung, das Kommen der Wahrheit in der Gestalt eines Menschen, der dient. Die Menschheit hat durch den Fall den inneren Kompass verloren, die Gedanken sind verfinstert, Gott ist ferngerückt, und doch meint der Mensch, zu sehen. In diese Mischung aus religiöser Gewissheit und geistlicher Blindheit tritt Jesus mit Worten, die nicht bloß informieren, sondern Licht tragen. Seine Lehre ist nicht die Wiederholung bekannter Sätze, sondern das Aufgehen eines neuen Tages inmitten einer langen Nacht. Der Fall des Menschen in die Sünde zerstörte seine Gemeinschaft mit Gott. In der Folge verlor der Mensch die Erkenntnis Gottes und wurde ihr gegenüber unwissend. Diese Unwissenheit führte zuerst zur Finsternis und dann zum Tod. Der Sklavenheiland kam als das Licht der Welt nach Galiläa, in das Land der Finsternis, wo die Menschen im Schatten des Todes saßen, er kam als ein großes Licht, um über ihnen zu leuchten. Durch seine Lehre ließ er das Wort des Lichts hervorkommen, um diejenigen in der Finsternis des Todes zu erleuchten, damit sie das Licht des Lebens empfangen konnten. Markus beschreibt, wie die Menschen über seine Lehre erstaunen, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Hier wird deutlich, was göttliches Licht auszeichnet, es kommt nicht nur klarer, sondern mit Autorität, nicht im Ton der Überlegenheit, sondern in der Kraft der Wirklichkeit. Wenn Jesus spricht, werden verborgene Dinge sichtbar, falsche Sicherheiten, verdrängte Schuld, aber auch die übersehene Gnade Gottes. In seinem Wort begegnet uns der, von dem Johannes sagt, in ihm sei das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Leben und Licht gehören untrennbar zusammen, wo sein Wort im Glauben aufgenommen wird, beginnt ein innerer Aufbruch. Ketten von Lügen lösen sich, verworrene Wege klären sich, und im Dunkel der Schuld zeichnet sich ein Weg der Heimkehr ab. So führt der Sklavenerlöser Menschen aus Unwissenheit in Erkenntnis, aus Verwirrung in Klarheit und aus innerer Nacht in den Morgen Gottes. Wer sich von seinem Wort treffen lässt, erlebt, dass Gottes Licht nicht zerstört, sondern ordnet, es beschämt, um zu befreien, und es deckt auf, um zu heilen. In dieser Erfahrung wächst stille Zuversicht, der, der uns im Licht kennt, verwirft uns nicht, sondern ruft uns tiefer in seine Gemeinschaft hinein. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Die Berichte aus Galiläa laden dazu ein, das eigene Leben als einen Raum zu sehen, in den der Herr hineintritt, um zu sprechen. Wo seine Worte aufgenommen werden, beginnt ein stiller, aber wirklicher Wandel, Einstellungen verändern sich, Prioritäten verschieben sich, verdrängte Themen tauchen auf und verlieren ihre lähmende Macht. Das mag zunächst unbequem sein, denn Licht ist nie neutral. Doch gerade darin liegt Trost, Gott überlässt den Menschen nicht seiner selbst, sondern sucht ihn dort auf, wo er innerlich im Schatten sitzt. Wer auf diese Weise vom Wort erleuchtet wird, entdeckt, dass Gottes Licht nicht nur den Weg zeigt, sondern zugleich die Kraft zum Gehen schenkt. So wird aus der Begegnung mit der Lehre Jesu ein Alltag, in dem Gedanken, Entscheidungen und Beziehungen langsam von einem anderen Glanz geprägt werden, nicht perfekt, aber getragen von der Gewissheit, dass der Sklavenerlöser auch heute nicht aufgehört hat, durch sein Wort Finsternis zu durchbrechen. Befreiung von der Macht Satans und Heilung der kranken Lebenssituation. Mitten in die Atmosphäre der Synagoge hinein, an einen Ort der Schriftlesung und des Gebets, lässt Markus einen anderen Klang treten, und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, und er schrie auf. So nahm können äußerer Gottesdienst und innere Gefangenschaft beieinander liegen. Der unreine Geist, der diesen Menschen beherrscht, macht sichtbar, was sich sonst im Verborgenen abspielt. Satan nimmt den Menschen, den Gott sich für seine Gemeinschaft und seinen Vorsatz geschaffen hat, in Beschlag und benutzt ihn für seine eigenen Ziele. Doch der Sklavenerlöser steht nicht machtlos vor dieser Realität. Er spricht ein einfaches Wort, verstumme und fahre aus von ihm, und der unreine Geist muss weichen. Ohne Rituale und ohne Schau demonstriert Jesus, dass die Herrschaft Satans begrenzt ist und der Mensch nicht endgültig in seiner Gewalt bleiben muss. Wo sein Wort mit Autorität ergeht, wird die Grenze der Finsternis gezogen. Dass Menschen von Dämonen besessen sind, bedeutet, dass Satan sich des Menschen bemächtigt hat, den Gott für seinen Vorsatz geschaffen hat. Der Sklavenheiland kam, um die Werke des Teufels zu zerstören, und das Dritte, was er als Teil seines Dienstes für Gott tat, war, diese Dämonen aus den besessenen Menschen auszutreiben, damit sie aus Satans Bindung befreit würden, aus der Gewalt Satans, der Finsternis, und in Gottes Königreich hineingebracht würden. Wenn es im Blick auf seinen Dienst heißt, er sei gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, beschreibt das keine abstrakte Lehre, sondern eine konkrete Befreiungsgeschichte, wie sie Markus vielfach erzählt. Das Evangelium ist darum nicht nur eine Nachricht über vergebenen Schuldstand, sondern eine Macht, die aus Bindungen herausführt, aus Angst, aus zerstörerischen Gewohnheiten, aus Situationen, in denen ein Mensch an sich selbst verzweifelt. In demselben Zusammenhang berichtet Markus auch von Heilungen, etwa von der Schwiegermutter Simons, die fieberkrank danieder lag, bis Jesus ihre Hand ergreift, sie aufrichtet und das Fieber sie verließ. Bemerkenswert ist, was unmittelbar folgt, und sie diente ihnen. Heilung bleibt nicht bei einem besseren Befinden stehen, sondern führt zu einem neuen, gesunden Verhältnis zu Gott und zu den Menschen. Im Licht des Evangeliums wird jede Krankheit, ob körperlich, seelisch oder geistlich, zu einem Zeichen dafür, wie tief der Mensch aus der Ordnung Gottes herausgefallen ist. Und doch bleibt der Akzent auf der Wiederherstellung, der Herr nimmt den Menschen nicht nur aus Satans Hand zurück, sondern führt ihn in eine Lebensweise ein, in der Dienst, Hingabe und Gemeinschaft möglich werden. So zeigt der Evangeliumsdienst des Sklavenerlösers eine doppelte Bewegung, er reißt aus der Gewalt der Finsternis heraus und führt in einen heilsamen Alltag hinein. Das kann spektakulär aussehen, wenn Ketten offensichtlich sprengen, oft ist es aber unscheinbar, wenn innere Festlegungen sich lösen, verlorener Mut zurückkehrt oder ein Mensch Schritt für Schritt aus selbstzerstörerischen Mustern herauswächst. In all dem bleibt die Mitte dieselbe, Jesus Christus übt seine göttliche Autorität nicht von oben herab, sondern als Diener, der sich hinwendet und anrührt. Darin liegt stille Ermutigung, kein Bereich des Lebens ist so verworren, keine Bindung so verfestigt, dass sein Wort nicht ansetzen könnte. Wo er befreit und heilt, geht es immer darum, dass Menschen wieder fähig werden, in Freiheit zu dienen, zu lieben und in der Gemeinschaft der Glaubenden zu stehen, ein Vorgeschmack jenes Reiches Gottes, das mit seinem Kommen nahe herbeigekommen ist. Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, und er schrie auf. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Die Szenen aus Kapernaum spiegeln die Spannbreite des menschlichen Lebens, geordnete Gottesdienste und inneres Chaos, krankmachende Überlastung und plötzliche Befreiung, Schwäche und wiedergewonnene Dienstbereitschaft. In all dem wird sichtbar, wie der Sklavenerlöser Menschen ernst nimmt, die sich selbst nicht mehr im Griff haben, und wie er den Blick über die Symptomoberfläche hinaus auf tiefere Ursachen lenkt. Wo er ein Leben berührt, geht es nicht nur darum, dass etwas besser funktioniert, sondern darum, dass der Mensch wieder als Mensch vor Gott leben kann, nicht beherrscht von dunklen Mächten, sondern getragen von einem neuen Gehorsam, der aus der Erfahrung der Gnade wächst. Wer sich in den Berichten wiederfindet, darf wissen, die Autorität Jesu ist nicht verblasst und sein Wille zur Wiederherstellung ist nicht schwächer geworden. Gerade im Bewusstsein der eigenen Gebrochenheit können seine Befreiung und seine heilende Nähe Neugestalt gewinnen, oft leise, manchmal überraschend, aber immer mit dem Ziel, dass ein Leben, das aus der Finsternis herausgerufen wurde, zum Zeichen seines Reiches wird. Reinigung des Aussätzigen und Wiederherstellung der Gemeinschaft. Am Ende des ersten Kapitels im Markus-Evangelium tritt eine Gestalt aus der Menschenmenge hervor, die alles überragt, und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Aussatz war damals nicht nur eine medizinische Diagnose, sondern ein Stigma, das den Betroffenen aus allen Beziehungen herausriss, ausgeschlossen vom Gottesdienst, fern von der Familie, gezwungen, Distanz zu halten und seine Unreinheit öffentlich zu markieren. In der Heiligen Schrift ist Aussatz mehr als eine zufällige Krankheit, er steht in mutigen Geschichten, etwa bei Mirjam oder Usia, in Verbindung mit Rebellion und innerer Auflehnung gegen Gottes Ordnung. In diesem Licht betrachtet, wird der Aussätzige zum Spiegel des gefallenen Menschen, äußerlich vielleicht noch funktionierend, innerlich jedoch von einem Prozess angegriffen, der Gemeinschaft zerstört und isoliert. Vor diesem Hintergrund bekommt seine Bitte ein besonderes Gewicht. Er fragt nicht nach einer Linderung, sondern nach Reinigung. Er drückt nicht Anspruch aus, sondern tastende Hoffnung: Wenn du willst. Seine Not ist tiefer als körperlicher Zerfall, sie ist die Sehnsucht, aus der Isolation in die Nähe Gottes und der Menschen zurückzufinden. Ein Aussätziger steht für einen typischen Sünder. Aussatz ist die am stärksten verunreinigende und schädigende Krankheit, weit ernster als Fieber, sie isoliert ihr Opfer sowohl von Gott als auch von den Menschen. Nach den Beispielen in der Schrift geht Aussatz auf Rebellion und Ungehorsam zurück. Alle gefallenen Menschen sind in den Augen Gottes wegen ihrer Rebellion aussätzig geworden. Weil der Aussatz sein Opfer sowohl von Gott als auch von den Menschen isolierte, bedeutet es, den Aussätzigen zu reinigen, den Sünder in die Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen zurückzuführen. Die Antwort Jesu ist knapp und überwältigend, und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte an und spricht zu ihm: Ich will. Sei gereinigt. In dieser Berührung überschreitet der Sklavenerlöser alle damaligen Grenzen. Nach gängiger Vorstellung verunreinigt der Aussätzige, wen er berührt, hier geschieht das Gegenteil, die Heiligkeit Christi steckt an, nicht die Unreinheit des Menschen. Er zieht sich nicht zurück, analysiert nicht auf Distanz, sondern nimmt den Abstand selbst weg, bevor die Krankheit weicht. Damit zeigt sich, worauf das Evangelium zielt, nicht nur auf ein geregeltes Verhältnis im Rechtssinn, sondern auf eine wiederhergestellte Nähe, die Menschen in die geliebte Gemeinschaft zurückführt. Wenn sogleich der Aussatz von ihm wich und er gereinigt war, ist mehr geschehen als eine körperliche Heilung. In Gottes Augen ist ein rebellischer, isolierter Mensch zu jemand geworden, den man wieder ansehen, aufnehmen und in die Mitte stellen kann. Deshalb sendet Jesus ihn nicht einfach in ein neues Privatleben, sondern hinein in die Ordnung Gottes: Geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft des Volkes Gottes gehört untrennbar zur Reinigung. Die Geschichte des Aussätzigen beleuchtet damit die Tiefe des Evangeliumsdienstes. Sünde erscheint nicht mehr nur als Verstoß gegen Gebote, sondern als eine Art geistlicher Aussatz, der Beziehungen zerstört, Vertrauen zersetzt und Menschen voneinander trennt. Und doch wird ebenso deutlich, niemand steht so weit draußen, dass die Hand des Sklavenerlösers ihn nicht erreichen könnte. Seine Berührung gilt dem typischen Sünder, dem, der sich schuldig weiß, der seine eigene Härte kennt, der mit seinem Stolz nicht fertig wird. Reinigung meint dann mehr als Vergebung, sie schließt die innere Entgiftung ein, bei der Bitterkeit, heimliche Feindschaften und verborgene Auflehnung ihren Nährboden verlieren. Daraus wächst eine neue Qualität von Gemeinschaft, nicht die versuchte Fassade tadelloser Menschen, sondern eine Versammlung solcher, die ihre Aussatzgeschichte kennen und ihre Reinheit dem Erbarmen des Herrn verdanken. In einer solchen Gemeinschaft wird das Evangelium glaubwürdig, weil aneinander sichtbar wird, was es heißt, aus der Isolation herausgerufen und in Gottes Nähe hineingenommen zu sein. Wer diese Spur im eigenen Leben entdeckt, findet in der Geschichte des Aussätzigen nicht nur ein Beispiel vergangener Zeiten, sondern ein leises Echo der eigenen Geschichte mit Christus und darin die Hoffnung, dass seine reinigende Nähe auch unerledigte Bereiche nicht ausspart, sondern ihnen mit demselben Ich will begegnet. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte an und spricht zu ihm: Ich will. Sei gereinigt. Die Begegnung zwischen Jesus und dem Aussätzigen legt die Frage frei, wie tief das Evangelium im eigenen Leben greifen darf. Oft ist es leichter, auf der Ebene äußerer Korrekturen zu bleiben, während jene Zonen, die mit Stolz, Verletzung oder hartnäckiger Selbstbehauptung zu tun haben, innerlich abgesperrt werden. Das Bild des Aussatzes erinnert daran, dass gerade diese verborgenen Rebellionen eine isolierende Kraft entfalten. Umso tröstlicher ist es, dass der Sklavenerlöser nicht zögert, dorthin zu gehen, wo der Mensch sich selbst kaum noch erträgt. Seine Berührung gilt nicht dem makellosen, sondern dem unberührbaren Leben. Wo seine reinigende Zuwendung Raum gewinnt, wächst eine neue Freiheit, sich Gott und anderen nicht mehr aus der Distanz zu nähern. So wird die Gemeinde nicht zum Versammlungsort tadelloser Leistungen, sondern zur Gemeinschaft Gereinigter, die miteinander lernen, aus der geschenkten Reinheit zu leben. In dieser Atmosphäre bekommt das kleine, oft unscheinbare Zeugnis eines veränderten Umgangs, einer gewagten Versöhnung oder einer überwundenen Bitterkeit ein besonderes Gewicht, als Spur jenes Evangeliumsdienstes, durch den der Sklavenerlöser auch heute Aussätzige in die Gemeinschaft zurückführt. Herr Jesus, Sklavenerlöser, danke für deinen Dienst, mit dem du in unsere Finsternis gekommen bist, um uns durch deine Wahrheit zu erleuchten, aus der Macht Satans zu befreien, unsere krankhafte Lebenssituation zu heilen und uns von tiefster Unreinheit zu reinigen. Wo Denken, Gewohnheiten und versteckte Rebellion unser Leben geprägt haben, da wirke du durch dein lebendiges Wort Licht, Umkehr und neue Freiheit. Aus eigener Kraft kann nichts von dieser Heilung und Reinigung geschehen, darum ist der Blick auf dein Kreuz und auf deine Auferstehung unsere einzige Hoffnung. Lass dein Evangelium uns immer wieder neu im Herzen begegnen, damit wir als gereinigte und wiederhergestellte Menschen in lebendiger Gemeinschaft mit dir und miteinander leben. Dein Name sei geehrt in einem Leben, das aus deiner Gnade schöpft und deine befreiende Liebe widerspiegelt. Amen.